Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Es sind üble Bilder, die jetzt von der Oder kommen. Das Fischsterben dort versetzt Menschen und Behörden in größte Sorge, auch weil die Ursache noch nicht gefunden ist. Damit fangen wir gleich an. In unserem Schwerpunkt gleich auch ein Interview mit der Naturschutzfachfrau vom BUND, mit Lena Maria Mutschler. Wir berichten über den Angriff auf Salman Rushdie, der Autor der satanischen Verse. Der Mann, der jahrelang mit der Todesdrohung der Fatwa leben musste, ist heute im US-Bundesstaat New York niedergestochen worden. Und einige Tage nach der Razzia auf dem Anwesen des früheren US-Präsidenten Trump in Florida meldet das Justizministerium in Washington jetzt, dass streng geheime Dokumente bei Trump beschlagnahmt worden seien. Vorwürfe, Trump habe gegen das Spionagegesetz verstoßen, stehen jetzt im Raum. Wir können später zu unserer Korrespondentin nach Washington schalten. Tonnenweise treiben die toten Fische auf der Oder. Was das massive Fischsterben ausgelöst hat, das ist nach wie vor nicht geklärt. Aber die Vermutung, dass auf die Einleitung von Chemieabfällen all das zurückgeht, die ist auch mehr als bloße Spekulation. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki nennt es, Zitat, wahrscheinlich, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde. Nico Hecht berichtet.
An den geschlossenen Toren der Oder-Sperrwerke wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Hier spült der Fluss Unmengen toter Fische an. Auf der Uferschüttung liegen die Kadaver teilweise übereinander, zeigt Michael Tautenhahn vom Nationalpark Unteres Odertal.
Die gasen dann auf, deshalb schwimmen die an der Oberfläche wie ein Ballon. Irgendwann platzen die durch die Verwesungsgase und dann sinken sie auch ab.
Sein ganzes Leben habe Tautenhahn an Seen und Flüssen verbracht, aber so ein Fischsterben habe er noch nie gesehen. Die Rede ist von mehr als 10 Tonnen Kadaver bisher. Und die Lage verschlechtert sich eher, denn neben den vermuteten chemischen Lösungsmitteln zeigen Wasserproben jetzt auch noch sehr hohe Quecksilberkonzentrationen im Wasser. Diese Nachricht hat nun Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel beim Besuch im Nationalpark am Grenzfluss mitgebracht.
Diese Werte waren so hoch, dass sie jetzt noch mal einer Nachprüfung unterzogen werden. Wir wissen aber nicht, ob dieses Quecksilber nur lokal aufgetreten ist oder tatsächlich schon aus Polen zu uns gekommen ist. Das wird zu untersuchen sein. Und wir gehen aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus, dass dieses Fischsterben vielfältige Ursachen hat.
Darunter wahrscheinlich auch ein Unfall in einer Chemiefabrik in Polen, bei dem Lösungsmittel in die Oder geleitet worden sein können. Schon Ende Juli. Eine Giftwelle schwappe da gerade durch den Fluss, sagt der Umweltminister. Deswegen warnen alle Anrainerkommunen vor Kontakt mit dem Wasser. Morgen sollen Verbote in Kraft treten. Die Behörden bilden Krisenstäbe, um nun Einsatzkräfte zu koordinieren. Anwohner und Urlauber müssen informiert werden und die toten Fische müssen dringend abgesammelt werden, sagt die Landrätin in der Uckermark Carina Dörk. Um zu verhindern, dass andere Tiere die Kadaver fressen und sich ebenfalls vergiften.
Man sieht es ja auch, Raubfraß an vielen Stellen. Es kann natürlich auch dann zur Folge haben, dass wir tote Adler, tote Störche, auch andere geschützte Arten hier nachher möglicherweise sehen.
Morgen früh soll das Absammeln der toten Fische in der Uckermark starten. Wobei noch unklar ist, welche Entsorgung dann nötig ist. Denn es ist ja auch weiter unklar, wie giftig möglicherweise auch die Kadaver sind. Vielleicht hätte das Fischsterben eingedämmt werden können, wenn die internationale Alarmkette funktioniert hätte. Denn die polnischen Behörden haben nicht wie festgelegt darüber informiert. Bundesumweltministerin Steffi Lemke sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie poche hier auf eine lückenlose Aufklärung der Versäumnisse. Das dauere aber noch, so Lemkes Sprecher Christopher Stolzenberg.
Wir stehen vor einem noch unvollständigen Bild. Wir sind da im Austausch mit der polnischen Regierung, dem Infrastrukturministerium, mit der Botschaft, um eben tatsächlich möglichst schnell Klarheit zu bringen.
Das wirkt offenbar, denn der polnische Umweltminister hat heute zugesichert, dass nun schnell auch Ergebnisse von polnischen Wasserproben weitergereicht werden sollen. Auch das war bisher nicht passiert.
Informationen waren das von Nico Hecht. Und vorhin konnte ich darüber mit Lena Maria Mutschler sprechen. Bei der Naturschutzorganisation BUND ist sie Projektkoordinatorin Oder Schutz. Und ich habe sie gefragt, welche der Ursachen, die jetzt gehandelt werden, aus ihrer Sicht die plausibelste ist für das massenhafte Fischsterben.
Naja, es gab ja viele Stimmen in den letzten Tagen, die sich zu Ursachen geäußert haben. Aber bisher ist nichts klar. Also ist die Rede von einer Welle mit belastetem Wasser, also dass Organiker durch den Fluss gegangen sind über mehrere hundert Kilometer. Dann war von Methysilen, einem Lösungsmittel, die Rede und jetzt zuletzt auch von Quecksilber. Wir gehen aber davon aus, dass es einfach viele Belastungen gibt in der Oder, denen die Fische ausgesetzt sind.
Ist dieser niedrige Wasserstand, den es im Moment gibt, ist der ein zusätzliches Problem?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also durch den niedrigen Wasserstand sind vor allem auch die Konzentrationen von Giftstoffen höher. Die Fische sind einem höheren Druck ausgesetzt, da sie diese Temperaturen nicht gewöhnt sind. Und sie befinden sich ja auch einfach in einem sensiblen Ökosystem und sind an bestimmte Bedingungen gewöhnt. Genau.
Jetzt hat der Umweltminister von Brandenburg, Vogel, eine Quecksilberbelastung schon benannt. Und das kommt bei Ihnen eben auch vor. Was würde das bedeuten?
Eine Quecksilberbelastung, also da muss man sagen, dass eine Quecksilberbelastung eigentlich in allen Gewässern Deutschlands vorliegt und das schon seit Jahrzehnten. Also seit Jahrzehnten wird die Qualitätsnorm für Quecksilber nicht eingehalten. Dass sie so hoch ist, dass Fische sterben, das wäre dann natürlich was Besonderes und das wäre eine immense Bedrohung für das Ökosystem und ganz schrecklich, weil Quecksilber nicht abgebaut werden kann, also auch in dem Körper der Lebewesen nicht. Das heißt, die Quecksilber wäre dann auch in den Sedimenten noch weiter vorhanden und könnte auch dann bei Rausspülung nochmal zu einer Katastrophe führen.
Was müsste in so einem Fall denn passieren? Gibt es da Reinigungsverfahren für diesen speziellen Fall?
Nein, das gibt es nicht. Also es ist auch so, dass das Quecksilber ja auch weiter in die Ostsee abfließt. Und da gibt es eigentlich das HELCOM-Abkommen, also das auch vorsieht, die Belastung von Quecksilber zu reduzieren. Aber das wäre jetzt natürlich ein riesiger Rückschritt, wenn das wirklich um so hohe Quecksilberbelastung geht, dass Fische sterben.
Das ist jetzt sicherlich für viele Hörerinnen und Hörer eine Neuigkeit, dass Sie das als Normalzustand sehen, dass die Quecksilberbelastung höher ist als eigentlich erlaubt. Wer ist dafür verantwortlich?
Ja, es wird ja jetzt gerade viel nach verantwortlichen Personen gesucht. Bei Quecksilber ist es so, dass es global in der Atmosphäre vorkommt und das erst zu einem Problem wird, wenn es gebunden wird, also oxidiert und dann über Regen Wasser in die Flüsse abregnet. Und in Deutschland wird gesagt, der Hauptemittent ist die Kohlekraft. Da wurden auch die Richtlinien verstärkt, dass nicht mehr so viel Quecksilber über die Kohlekraft ausgestoßen werden darf. Aber trotzdem sprechen wir noch über sehr hohe Beträge, die jährlich ausgestoßen werden. Und eigentlich gibt es auch das sogenannte Phasing-out-Verbot. Also eigentlich sollen bis 2015, spätestens 2027, schädliche Emissionen eingestellt werden, die zu sowas führen. Das ist aber nicht der Fall. Also es wäre auf jeden Fall ein großer Grund, auch für einen verfrühten Ausstieg aus der Kohlekraft.
Jetzt wollen wir nicht nur aufs Quecksilber fokussieren, sondern vielleicht auch noch mal auf die Vorgänge dort schauen, auf das Verfahren. Umweltministerin Lemke hat schon gesagt, dass die Meldekette nicht funktioniert hat. Die hätte funktionieren sollen. Was ist Ihr Blick darauf? Ist dieser Fall ausreichend eingeübt, dass es Meldeketten gibt, Benachrichtigungsketten, dass sowas eigentlich gar nicht passieren darf?
Es ist vorgesehen. Es gibt die Internationale Kommission zum Schutz der Oder. Die hat dazu eigentlich auch einen Plan aufgestellt. Also es ist auch vorgeschrieben, dass die Länder in den Flussgebietseinheiten zusammenarbeiten. In dem Fall von der Oder ist das Tschechien, Deutschland, Polen. Und genau, es gibt eigentlich so einen Plan für ein Warnungssystem. Allerdings hat das jetzt in der Praxis nicht funktioniert. Und da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Und genau, bei den Behörden, es mangelt halt wie so oft an der Umsetzung. Also die unteren Behörden müssten auf jeden Fall strukturell aufgebessert werden. Und generell ist es im Gewässerschutz auch so, das ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht so sinnvoll, nur mit dem Finger auf Polen zu zeigen, weil es zum Beispiel im Haus von Axel Vogel auch wichtige Stellen geben müsste zur Gewässerentwicklung, zum Gewässerschutz, die nicht besetzt sind. Oder auch vom Bund, also auf Bundesebene, in den Wasser- und Schifffahrtsämtern, die eigentlich dann auf sogenannten Bundeswasserstraßen für die Umsetzung zuständig sind. Da müssen auch viele Stellen geschaffen werden. Also wir brauchen einfach eine sehr breite Aufstellung in den Behörden, um die Herausforderung auch der nächsten Jahre abzufangen, weil mit dem Klimawandel wird das ja auch nicht weniger.
Jetzt wollte ich mit Ihnen aber trotzdem nach Polen blicken, weil es die polnischen Behörden ja durchaus auch einräumen, dass es illegale Einleitungen gibt, dass die ein Problem sind. Die sagen aber gleichzeitig, dass dagegen auch schon viel unternommen wird. Was sagen Sie? Ist das so?
Wahrscheinlich wird viel unternommen, aber es wird auch mit Sicherheit nicht genug unternommen. Wir sind auch viel im Austausch mit unseren polnischen Kolleginnen über das Oderschutzprojekt. Und ich hatte am Donnerstagabend auch ein großes Treffen mit polnischen Umweltorganisationen und die würden das auf jeden Fall nicht bestätigen. Also da gibt es ein großes Misstrauen gegenüber den Behörden und auch selber Aktionen, also dass man selber jetzt auch Fische sammelt und einfriert und selber Untersuchungen vornimmt, weil die Umweltorganisationen der Meinung sind, dass auf jeden Fall nicht genug getan wird, um das aufzuklären.
Lena Maria Mutschler, Projektkoordinatorin Oderschutz der Umweltschutzorganisation BUND, heute Abend hier im Journal vor Mitternacht bei uns im Deutschlandfunk. In der vergangenen Woche hat Spanien vorgelegt mit einem umfassenden Paket zu verpflichtenden Energiesparmaßnahmen. Im Sommer dürfen die Klimaanlagen nicht zu weit runterkühlen, im Winter die Heizungen nicht zu sehr aufgedreht werden. In Deutschland gab es bisher nur Appelle. Das soll sich nach Ankündigung von Wirtschaftsminister Habeck aber ändern. Nadine Lindner dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
Noch ist unklar, ab wann die neue Verordnung gelten soll, über die die Süddeutsche Zeitung zuerst berichtet hatte. Es geht um Habecks Pläne, in öffentlichen Gebäuden mehr Energie einzusparen. Dafür soll offenbar nach Vorstellungen des grünen Wirtschaftsministers dort nur noch auf 19 Grad geheizt werden. Selten genutzte Bereiche wie Flure oder Technikräume sollten laut Bericht gar nicht mehr geheizt werden. Ausgenommen sind laut Süddeutscher Zeitung Krankenhäuser und soziale Einrichtungen. Zudem sollten Gebäude und Denkmäler in den Städten nachts nicht mehr angestrahlt und Werbeanlagen nicht beleuchtet werden. Damit soll Energie gespart werden. Hintergrund sind gedrosselte Gaslieferungen aus Russland. Energieeinsparungen kann sich der grüne Wirtschaftsminister auch in der Arbeitswelt vorstellen. An welche Arbeits- und Betriebsbereiche Habeck dabei genau denkt, wurde noch nicht öffentlich. Für die Temperaturen in Arbeitsstätten in Deutschland gibt es detaillierte Vorschriften, die in einer sogenannten technischen Regel definiert sind. Die Mindestwerte der Raumtemperatur liegen zwischen 12 und 20 Grad, je nach Schwere der Arbeit, die dort geleistet wird. In Pausenräumen wie Kantinen muss es mindestens 21 Grad warm sein. Mögliche Neuregelungen müssen noch mit dem SPD-geführten Arbeitsministerium von Hubertus Heil und den Sozialpartnern besprochen werden. Die Verordnung zu den Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden würde Regelungen aus dem Energiesicherungsgesetz konkretisieren, das der Bundestag im Juli verabschiedet hatte. Wie viel Gas sich mit Habecks 19-Grad-Plänen einsparen lässt, kann derzeit nur grob überschlagen werden. Laut der Deutschen Energieagentur gibt es rund 186.000 öffentliche Gebäude in Deutschland. Wenn überall die Raumtemperatur um 1 Grad gesenkt würde, ließen sich im Schnitt 6% Gas sparen, so die ARD. In anderen europäischen Ländern wie Spanien gibt es bereits ähnliche Regelungen. Schon seit Ende Mai darf dort in öffentlichen Gebäuden, aber auch in Geschäften nur noch auf 19 Grad geheizt bzw. auf 27 Grad gekühlt werden, um den Energieverbrauch zu senken. Der Gasnotfallplan der Europäischen Kommission sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ihren Verbrauch bis Ende März 2023 um 15% senken, zum Beispiel über die Raumtemperaturen.
Nadine Lindner war das aus Berlin. Und die Debatte um eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke hier in Deutschland, die gehört natürlich auch zu den Fragen rund um teure Energie und Sorgen vor Engpässen. Wobei sich in der Ukraine aktuell wieder zeigt, nach dem russischen Überfall auf das Land, was mit dem Begriff Hochrisikotechnologie auch gemeint sein kann. Die Lage am Atomkraftwerk in Saporischschja bleibt hochgefährlich. Ukrainische und russische Kräfte werfen einander vor, für den Beschuss verantwortlich zu sein. Stefan Lag berichtet.
Grundsätzlich befürworten Russland und die Ukraine eine Inspektion des Atomkraftwerks Saporischschja durch internationale Experten, wie sie bei der gestrigen Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat gefordert wurde. Das von russischen Soldaten besetzte AKW war in den vergangenen Tagen mehrfach beschossen worden. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. Kiew fordert von Moskau die Rückgabe des Atommeilers. Für den ukrainischen Innenminister Denis Monastirsky ist das die Voraussetzung dafür, das Kernkraftwerk sicher zu betreiben. Das Kernkraftwerk befindet sich heute nicht nur in den Händen des Feindes, sondern auch in den Händen von unerfahrenen Fachleuten, die eine Tragödie auslösen können. Die ukrainischen Fachkräfte, die dort bleiben, dürfen bestimmte Arbeiten nicht ausführen. Es ist bekannt, dass sich auf dem Gelände auch russische Militärausrüstung befindet und es wird als höchste Bedrohungsstufe bezeichnet. Immerhin gibt es Signale aus Moskau, dass man sich zumindest der Einrichtung einer entmilitarisierten Zone um das größte AKW Europas nicht verschließen würde. Das hat der Vizechef des Außenausschusses des russischen Parlaments, Wladimir Djabarov, in Aussicht gestellt. Die Kontrolle über die Anlage wolle man aber behalten. Der Forderung der G7-Staaten nach einer Übergabe des Atomkraftwerks Saporischschja an die Ukraine traten namhafte russische Politiker energisch entgegen. Nein und nochmals nein, entgegnete der Vizechef des Föderationsrates Konstantin Kossatschow und begründete dies mit Sicherheitsbedenken. Der Chef des Außenausschusses der russischen Staatsduma Sergei Slutsky warf der Ukraine atomaren Terrorismus vor. Alle Erklärungen der G7 zur Unterstützung der Ukraine seien Sponsoring von atomarem Terrorismus, so Slutsky auf seinem Telegram-Kanal. Dabei hat sich die kritische Lage des AKW erst durch den russischen Angriffskrieg ergeben. Und die russischen Angriffe im Osten des Landes gehen mit unverminderter Härte weiter. Der Leiter der Militärverwaltung Donetsk, Pavlo Kirilenko, sagte, die dortige Bevölkerung sei durch anhaltenden Beschuss gezwungen zu fliehen. Der gestrige Tag im Gebiet Donetsk war angespannt. Es gab Beschuss entlang der gesamten Frontlinie. Die am heftigsten umkämpften Gebiete sind in den Richtungen Bachmut und Avdiivka. Der Feind versucht, nach Kramatorsk vorzudringen, aber ohne Erfolg. Kramatorsk und Kurachowe wurden nachts von Raketen getroffen. Dabei sollen 7 Menschen getötet und 14 verletzt worden sein. Dort ist die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unterbrochen. Der ukrainische Generalstab bestätigte, russische Truppen hätten im Gebiet Donetsk doch gewisse Geländegewinne verzeichnet. Sie seien weiter auf die Stadt Horlivka im Norden von Donetsk vorgerückt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte in seiner nächtlichen Videoansprache Regierungsmitglieder aufgefordert, nicht mehr mit Journalisten über militärische Taktik zu sprechen. Krieg ist definitiv nicht die Zeit für Eitelkeiten und lautstarke Äußerungen. Je weniger konkrete Angaben Sie zu unseren Verteidigungsplänen machen, desto besser wird es für die Umsetzung dieser Verteidigungspläne sein. Hintergrund waren Berichte der Washington Post und der New York Times unter Berufung auf ukrainische Regierungsmitglieder. Die ukrainischen Streitkräfte seien für die Explosionen auf der russischen Luftwaffenbasis auf der Krim verantwortlich. Kiew hat sich nicht klar zu dem Vorfall geäußert. Moskau spricht von einem Unfall. Nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten wurden durch die Explosionen die Marineflieger der russischen Schwarzmeerflotte deutlich geschwächt. 8 Flugzeuge seien dabei zerstört oder beschädigt worden. Der Flugplatz selbst dürfte aber weiterhin nutzbar sein, heißt es bei den Briten.
Informationen waren das über die Lage in der Ukraine von Stefan Laak. Er zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der Gegenwart, Salman Rushdie. Seit vielen Jahrzehnten sind Todesdrohungen seine Begleiter. Ende der 80er Jahre hatte der iranische Religionsführer Ayatollah Khomeini eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen, Muslime in aller Welt aufgerufen, ihn zu töten. Rushdies Verlag zufolge hat er sich zuletzt eigentlich wieder sicherer gefühlt, heute dann aber ein Angriff mit mehreren Messerstichen im US-Bundesstaat New York. Anna Schneider berichtet.
Der Vorfall ereignete sich kurz vor einem Vortrag im Westen New York. Salman Rushdie hatte gerade zusammen mit dem Moderator der Veranstaltung die Bühne betreten. Charlie Sevener wollte sich diesen Vortrag anhören, wurde dann aber Augenzeuge des Attentats auf den Schriftsteller.
They sat down in 2 armchairs on the stage.
Sie haben sich in die Sessel gesetzt und nach 15 Sekunden ist jemand auf die Bühne gesprungen und hat irgendwie auf ihn eingeschlagen oder gestochen. Ich konnte aber nicht sehen, ob er ein Messer hatte. Dazu war ich zu weit weg. Wie die Polizei kurz darauf mitgeteilt hat, hat der Mann mit einem Messer 10 bis 15 Mal auf den Schriftsteller eingestochen. Rushdie erlitt Stichwunden an Hals und Nacken und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er operiert. Über den aktuellen Gesundheitszustand des 75-Jährigen ist noch nichts bekannt. Der Moderator erlitt bei der Attacke leichte Kopfverletzungen. Der Angreifer wurde festgenommen. Über den Hintergrund der Tat ist noch nichts bekannt, aber es besteht natürlich die Befürchtung, dass sie mit der Fatwa im Zusammenhang steht, mit der Rushdie 1989 vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini belegt worden war. Ursache war das Buch Die satanischen Verse, das Rushdie 1988 veröffentlicht hatte. Diese Fatwa hat nicht nur zur Tötung des Schriftstellers aufgerufen, sondern auch zur Tötung derjenigen, die an dem Buch mitgearbeitet haben. Dafür wurden mehr als 3 Millionen Dollar ausgelobt. Tatsächlich ist ein japanischer Übersetzer der satanischen Verse umgebracht worden. Rushdie selbst lebte wegen der Morddrohung lange isoliert an wechselnden Orten. Eine Zeit, die ihn stark belastet hat. Entsprechend war es eine große Befreiung, als er dieses Leben in Isolation wieder verlassen konnte. Und statt in gepanzerten Autos gefahren zu werden und von bewaffneten Männern umgeben zu sein, konnte ich durch die Straßen laufen und mein eigenes Auto fahren und ein normales Leben führen. Da habe ich meine Freiheit wiederbekommen. Rushdie hat die Zeit des Versteckens in dem Buch Josef Anton aus dem Jahr 2012 verarbeitet. Er lebt heute in New York in der Nähe des Union Squares. Religiösen Extremismus kritisiert der Schriftsteller immer wieder deutlich und er setzt sich seit langem für die freie Meinungsäußerung ein. Wir würden sowieso in einem Zeitalter leben, in dem sich ständig irgendjemand über das aufrege, was er schreibt, sagte er in einem Interview, aber da müsse man gegenhalten.
Nothing's off limits. Wenn
du über die Sachen schreibst, die die zentrale Erfahrung in deinem Leben sind, dann kannst du darüber schreiben und sprechen, wie du willst. Der Anschlag hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Der Schriftsteller und Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, in dessen Kölner Haus Rushdie sich 1993 eine Weile versteckt hielt, zeigte sich erschüttert. Genauso wie der britische Premierminister Boris Johnson und der Bestsellerautor Stephen King. Und viele Menschen in New York. Die New Yorker Gouverneurin hat deshalb das ausgesprochen, was gerade viele fühlen und denken in der Stadt. Es trifft uns alle, aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir verurteilen, was passiert ist. Wir möchten, dass die Menschen wissen, dass sie hier die Freiheit zu sprechen haben und zu schreiben, worüber sie möchten.
Anna Schneider berichtete über den Angriff auf Salman Rushdie und Reaktion. Wir schauen jetzt um gleich 23.32 Uhr auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Im Saarbrücker Gerichtsprozess um Betrug in Millionenhöhe mit gezinkten Internet-Finanzportalen ist der Angeklagte zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Caroline Uhl.
Es ist eine der höchsten Gefängnisstrafen, die jemals in einem Betrugsverfahren in Deutschland verhängt wurde. Nach Auffassung des Gerichts war Asem S. als Co-Chef eines kosovarischen Callcenters ranghohes Mitglied einer Bande, die über 1000 Privatanleger mit gezinkten Finanzplattformen um ihr Geld brachte. Insgesamt um mehr als 32 Millionen Euro. Von dem Callcenter aus überredeten Telefonberater die Anleger zu immer neuen Einzahlungen. Das Geld sei aber nie investiert worden, sondern direkt in die Taschen der Betrüger geflossen. Es hat laut Urteil über einen Zeitraum von 2016 bis 2019 eine außergewöhnlich hohe kriminelle Energie an den Tag gelegt. Er und die von ihm kontrollierten Telefonberater hätten mit ihrem rücksichtslosen Verhalten viele Anleger in die Verschuldung getrieben. Das Gericht ordnete außerdem an, rund 1,3 Millionen Euro vom Vermögen des Angeklagten einzuziehen. Die Verteidigung hält die Strafe für zu hoch und hat im SR-Interview Revision angekündigt.
Auch im Harz haben die Einsatzkräfte gegen einen Großbrand zu kämpfen. Es brennen 13 Hektar Wald. Sven Wuttke.
Die Lage sei beherrschbar, sagte der Stadtwehrleiter von Wernigerode, Marco Söchting, am Abend. Die Löschhubschrauber wurden unterdessen abgezogen. Ob sie morgen wieder starten, werden die weiteren Entwicklungen zeigen. In der Nacht bleiben Feuerwehren aus Halle und dem Landkreis Börde im Einsatz. Abgelöst werden sie morgen früh durch Kameraden aus dem Landkreis Harz. Laut Feuerwehreinsatzleitung wurden um den Brandherd herum sogenannte Feuerschneisen gezogen. An diesen Außengrenzen werde zwar mit Sprenkleranlagen beregnet, Sorgen bereiten aber nach wie vor der auflebende Wind sowie unterirdische Glutnester. Auch wenn der große Waldbrand im Harz eingedämmt zu sein scheint, die Lösch- und die Nachlöscharbeiten werden sich noch mehrere Tage hinziehen, zumal ab morgen mit der 5 die höchste aller Waldbrandgefahrenstufen gilt. Vor dem Hintergrund des Waldbrandes bei Schirke hat unterdessen Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze zu einem Gespräch mit Vertretern aus Feuerwehr, Nationalparkverwaltung und auch von den Harzer Schmalspurbahnen geladen. Am Montag sollen Erkenntnisse zur Brandursache und Ausbreitung der Flammen zusammengetragen werden. Dabei soll insbesondere auch erörtert werden, inwieweit Totholz als Risikofaktor für Waldbrände einzuordnen sei.
Nach dem Achterbahnunglück im Legoland im bayerischen Günzburg hat jetzt die Kripo die Ermittlungen übernommen. Andrea Trübenbacher.
Die zuständige Staatsanwaltschaft in Memmingen hat inzwischen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen. Dabei stehe man allerdings noch ganz am Anfang, betonte Roland Meyer von der Kriminalpolizei Neu-Ulm. Man könne derzeit noch nicht sagen, ob die Ursache des Unfalls mit 31 Verletzten menschliches Versagen war oder ob es technische Probleme an der Anlage gab. Im Moment werden seinen Angaben nach Zeugen befragt, Videos ausgewertet und die Polizei ist gemeinsam mit einem beauftragten Gutachter die Bahn noch einmal abgegangen, um Hinweise auf die Ursache des Auffahrunfalls zu bekommen. Klar ist bisher laut Polizei nur, wie der Unfall passierte, nicht warum. Demnach sind zwei Züge der Achterbahn Feuerdrache gestern Nachmittag aufeinander gefahren. Der vordere Wagen stand dabei. Wie lange die Ermittlungen dauern, dazu kann die Polizei derzeit keine Aussage treffen. Es könne sein, dass der Gutachter schnell zu einem Ergebnis komme. Es könne aber auch sein, dass die Ursache erst nach längerer Zeit und Auswertung aller Spuren feststehe. Die Geschäftsführerin des Parks, Manuela Stone, hat sich heute in einem kurzen Statement geäußert. Zunächst gab sie bekannt, dass alle verletzten Fahrgäste der Achterbahn das Krankenhaus wieder verlassen konnten. Angaben zur Art der Verletzung machte sie nicht. Außerdem bedankte sich Stone bei den Rettungskräften und ihrem Team vor Ort für die gute Zusammenarbeit nach dem Unfall. Man werde auch die Ermittlungen zur Unfallursache in vollem Umfang unterstützen.
Und wir kommen zur Börse und die geht in Frankfurt mit einem Plus aus der Woche. Viktor Goldger.
Eigentlich hatten sich die Börsenhändler auf Sommerflaute eingestellt diese Woche, aber dann ist es für den deutschen Leitindex eine richtig starke Woche geworden. Auf Wochensicht fährt das deutsche Leitbarometer ein Plus von mehr als 1,5% ein. Schlussstand an diesem Freitag im Computerhandel 13.796 Punkte. Und zwischendurch an diesem Handelstag hat der Leitindex sogar mal über die 13.800 Punkte Marke gelugt. In nur einem Monat hat der Leitindex damit sogar mehr als 1.000 Punkte zugelegt. Wie kann das sein, wenn doch alle über Wirtschaftssorgen klagen? Gute Frage, drei Erklärungen. Erstens, viele Unternehmen haben gute Zahlen vorgelegt in dieser Woche. Teilweise haben sie zwar nicht mehr verkauft, aber für ihre Produkte mehr Geld verlangen können. Zweitens, die Inflation scheint sich abzuschwächen. Notenbanken müssen dann vielleicht nicht so heftig gegenhalten und Zinsen wären dann vielleicht nicht so stark eine Aktienkonkurrenz wie gedacht. Und drittens zeigen die Daten heute, viele Spekulanten an der Börse hatten eigentlich auf fallende Kurse gesetzt. Doch jetzt steigen die Leitindizes rund um den Globus und die Finanzprofis müssen ihre Wetten auf fallende Kurse eindampfen. Und das geht nur, indem sie Aktien kaufen. Und dieser Effekt, sagt die US-Großbank JP Morgan heute, ist so stark wie selten in den vergangenen 5 Jahren.
Viktor Goldger aus Frankfurt am Main. Eine lange Reihe von Irritationen ging der Entscheidung voraus. Jetzt war es aus Sicht der Bundesregierung eine zu viel. Weil die malische Regierung den dort stationierten Bundeswehrkräften wiederholt die Überflugrechte verweigert habe, setzt Deutschland den Bundeswehreinsatz in Mali vorerst aus. Der Einsatz läuft im Rahmen der UN-Friedensmission MINUSMA, die eigentlich der Stabilisierung des Landes dienen soll. Gudula Goethe dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
Seit fast 10 Jahren ist die Bundeswehr in Mali engagiert. Zuletzt hatten die Spannungen mit der Militärjunta immer mehr zugenommen und mit ihnen die Zweifel am deutschen Einsatz. Der Bundestag hatte das Mandat für die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der UN-Friedenstruppe MINUSMA verlängert, mit dem Vorbehalt, ihn jederzeit zu beenden, wenn die Sicherheit der Soldaten nicht gewährleistet ist. Beendet ist der Einsatz noch nicht. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht teilte aber mit, dass er ausgesetzt ist, nachdem schon in den vergangenen Monaten immer wieder Überflugrechte verweigert wurden. Erst gestern, so das Verteidigungsministerium, habe Lambrecht in einem Telefonat mit dem amtierenden Verteidigungsminister Sadio Comara die telefonische Zusicherung bekommen, dass es zu solchen unabgesprochenen Auflagen und Verweigerungen nicht mehr kommen sollte. Das sei nun aber doch geschehen. Der Sprecher des Ministeriums, Oberst Arne Kollatz, zitiert seine Ministerin.
Erneut haben die malischen Machthaber der MINUSMA Überflugrechte verweigert. Die Taten Camaras sprechen eine andere Sprache als seine Worte. Daher müssen wir Maßnahmen ergreifen und stellen die Operation unserer Aufklärungskräfte und die Transportflüge mit CA-53 bis auf Weiteres ein.
Der betroffene Flug, so der Sprecher, habe dem Personalwechsel dienen sollen.
Etwa 140 Frauen und Männer, die heute für den Flug geplant waren, konnten nicht nach Mali verlegen und weitere ca. 110 konnten nicht aus Mali heraus verlegt werden. Insbesondere waren für diesen Flug auch Sicherungskräfte vorgesehen, die jetzt langsam abfließenden französischen Kräfte ersetzen sollten. Damit ist ohne eine Neuaufstellung die Sicherheit vor Ort nicht mehr gewährleistet. Wir mussten die Kräfte, die vor Ort sind, für Sicherungsaufgaben bereithalten. Damit ist es nicht mehr möglich, MINUSMA in den operativen Aufklärungsmissionen zu unterstützen.
Zur Zukunft des Einsatzes sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Dazu steht die Bundesregierung in engem Austausch mit unseren internationalen Partnern, aber auch mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Deutschland ist weiterhin bereit, sich an der UN-Friedensmission in Mali zu beteiligen. Solcher Einsatz macht aber nur Sinn, wenn er auch von der dortigen Regierung unterstützt wird.
Was die Entwicklung für den MINUSMA-Einsatz bedeutet, wollte der Sprecher des Verteidigungsministeriums nicht bewerten.
Es ist jetzt an MINUSMA zu schauen, ob es Ersatzmöglichkeiten für diese Aufgabe gibt. Für uns steht im Vordergrund die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten und des Umfelds der Stationierungsorte.
In Mali hat seit 2012 dreimal das Militär geputscht. Die militärische Übergangsregierung, die das Land seit dem jüngsten Putsch im Mai vergangenen Jahres führt, soll enge Beziehungen zu Russland pflegen. Das bereite der Bundesregierung Sorge, betonte die Sprecherin des Außenamts Andrea Sasse. Auch vor diesem Hintergrund nannte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, die Aussetzung des Einsatzes eine, Zitat, Bankrotterklärung für die Region, die UN und die Bundesregierung. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, Terroristen und Russen freuten sich über weiteren Freiraum. Dagegen bezeichnete sein CDU-Parteifreund, der außenpolitische Sprecher der Fraktion Jürgen Hart, die Entscheidung als unvermeidlich. Die malische Regierung habe gezeigt, dass sie, wörtlich, die Mindestanforderungen an ein Gastland für unsere Soldatinnen und Soldaten nicht erfüllt. Die Linkspartei begrüßte die Aussetzung, die allerdings nicht konsequent sei. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ali al-Dalami forderte den sofortigen Abzug der Bundeswehr.
Unsere Korrespondentin Gudula Goethe aus Berlin. In den beiden vergangenen Jahren folgte auf einen vergleichsweise entspannten Corona-Sommer eine angespannte Lage im Herbst. Für den dritten Pandemieherbst, der jetzt so langsam näher kommt, plant die Bundesregierung bei weitem nicht so weite Eingriffskompetenzen wie in den Vorjahren. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute für die Pläne nochmal geworben. Jürgen König berichtet.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hatte zwei gute Nachrichten. Die Corona-Sommerwelle habe ihren Höhepunkt definitiv überschritten und schon im Sommer würden die neuen, an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe zur Verfügung stehen. Allein Grund zur Entwarnung sei dies nicht, so Lauterbach. Schon im Herbst seien wieder stark steigende Fallzahlen zu erwarten, aufgrund häufigerer Kontakte in Innenräumen. Den vorliegenden Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes verteidigte Lauterbach insbesondere die vielfach kritisierten Ausnahmeregelungen. So können die Länder ab dem 1. Oktober in Innenräumen eine Maskenpflicht einführen. Ausnahmen können in Restaurants, bei Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen gemacht werden. Dort braucht keine Maske zu tragen, wer ein negatives Testergebnis vorweist, wer genesen ist oder wessen letzte Impfung nicht länger als 3 Monate zurückliegt. Das aber bedeutet nicht, so Karl Lauterbach, dass man sich nun alle 3 Monate impfen lassen müsse.
Das ist natürlich nicht so. Für die 3 Monate gehen wir davon aus, dass dann der Schutz vor Infektionen gilt. Aber die Impfungen wirken natürlich viel länger und die Impfwirkung und auch die, sagen wir mal, der Impfausweis, der ist von den 3 Monaten ja gar nicht berührt. Somit wäre es nicht so, dass dann alle 3 Monate geimpft wird. Das wird erstens kein Arzt wollen, wird wahrscheinlich auch kein Arzt tun, ist auch nicht vorgesehen, sondern das ist die Dauer, wo wir glauben, dass die neuen Impfungen auch vor Ansteckung schützen. Wenn sich die Studien jetzt so entwickeln, dass es länger hält, dass sagen die neuen Impfungen länger als 3 Monate vor Ansteckung schützen, dann würden wir diesen Zeitraum 3 Monate verlängern.
Umstritten sind diese Pläne schon innerhalb der Regierungskoalition. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann heute im Deutschlandfunk.
Wir haben ja auch gesehen, dass unbegründet ist, diese Regelung nach 3 Monaten ein Maskenprivileg zu verlieren. Hier gibt es keinerlei Annahmen dafür und auch keinerlei wissenschaftliche Begründung dafür. Wir sind in einer anderen Phase heute. Wir haben ja diese Omikron-Welle, die auch jetzt über uns rollt, in der sich im Grunde fast jeder ansteckt, ob geimpft, ungeimpft, spielt eigentlich fast keine Rolle mehr. Jeder kann heute schon wieder sozusagen infektiös sein, auch wenn er gerade frisch geimpft ist.
Auch die Kritik etwa der Bundesärztekammer, wonach die neuen Regelungen alltagsuntauglich seien, kaum kontrolliert werden könnten, wies Karl Lauterbach zurück.
Können denn beispielsweise die Restaurants das schaffen, dass die, wenn jemand reinkommt, tatsächlich prüfen, ist er frisch geimpft, ist er frisch getestet, ist er frisch genesen? Schaffen die das? Die Antwort ist, sie haben es auch in der Vergangenheit geschafft. Wir haben ja auch bei 3G, bei 2G plus und so, haben wir ja diese Prüfungen gemacht. Die Prüfungen sind ja gelernt. Sie werden nur jetzt vereinfacht, indem einfach schlicht und ergreifend für alle 3 Merkmale, die es da gibt, eine grüne Farbe dann auf den Zertifikaten erscheinen würde.
Wer also geimpft oder genesen ist oder negativ getestet wurde, bekommt in der Corona-App nicht mehr wie üblich eine blaue, sondern eine grüne Hintergrundfarbe. So soll eine Kontrolle unproblematisch möglich werden. Je nach Entwicklung der Pandemie sieht das neue Infektionsschutzgesetz bei steigenden Fall- und Patientenzahlen eine 2. Maßnahmenstufe vor, die restriktivere Möglichkeiten erlaubt. Die hierzu von den Ländern geforderten Grenz- und Schwellenwerte lehnt Lauterbach auch weiterhin ab. Darüber müssten die Länder je nach Gegebenheiten selber befinden. Schon nächste Woche wird es weitere Gespräche mit den Ländern geben. Nichts sei in Stein gemeißelt, betonte Lauterbach und zeigte sich zuversichtlich, dass die Länder die Maßnahmen umsetzen werden.
Jürgen König war das aus Berlin. Im Frühjahr, einige Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, da hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags entschieden, dem früheren Bundeskanzler Schröder, bis heute ein dicker Putin-Freund, Büro und Mitarbeiter zu streichen. Jetzt wehrt sich Gerhard Schröder juristisch. Frank Kapellan dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Empörung ist groß. Gerhard Schröder hat jedes Gespür für Anstand verloren, meint CSU-Generalsekretär Martin Huber. Als Putin-Lobbyist vertritt er definitiv keine deutschen Interessen. Dafür will er Sonderrechte auf Kosten des Steuerzahlers. Dreist. Auch Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Demokraten, reagiert mit Kopfschütteln. Völlig zu Recht habe der Haushaltsausschuss Büro und Mitarbeiter entzogen. Schließlich sei die Amtsausstattung dafür gedacht, dass Altkanzler Aufgaben für das Land wahrnehmen können. Bei Herrn Schröder ist das genaue Gegenteil der Fall. Er agiert klar gegen die Interessen Deutschlands, betont der FDP-Politiker.
Ich kann schon verzichten, das habe ich in meinem Leben lernen müssen. Gut verlieren?
Wohl eher nicht. Und so überrascht es nicht, dass der gelernte Rechtsanwalt Gerhard Schröder nun juristisch gegen den Entzug seiner Privilegien vorgeht. Altkanzler klagt gegen Bundestag. Das hat es noch nie gegeben. Die Haushälter hatten es geahnt, nicht mit seiner Putin-Verbundenheit hatten sie im Mai begründet, dass der 78-Jährige kein Recht mehr auf ein Büro haben soll. Vielmehr war die Rede davon, dass der Sozialdemokrat seine sogenannten nachwirkenden Dienstpflichten ja gar nicht mehr wahrnehme. Wer wie Schröder ein Büro verweisen lasse, zeige ja, dass er es überhaupt nicht mehr brauche. Tatsächlich hatten seine Mitarbeiter unter Verweis auf Schröders Haltung zu Putins Krieg gekündigt. Seit Monaten stand das Büro leer. Die Aufwendungen von 400.000 Euro jährlich wurden gestrichen.
Herr Schröder wurde weder gehört, bevor es zu einer Entscheidung gekommen ist, noch während des Verfahrens, noch danach,
erklärt Schröders Anwalt Michael Nagel aus Hannover gegenüber dem NDR. Ein Gespräch mit Helge Braun, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, sei seinem Mandanten verwehrt worden. Allein aus den Medien habe der Ex-Kanzler Kenntnis über den Beschluss des Bundestages erhalten. Entscheidungen, die im Hinblick auf die Art und Weise ihrer Entstehung eher an einen absolutistischen Fürstenstaat erinnern, dürfen in einem demokratischen Rechtsstaat keinen Bestand haben, erklärt Nagel.
Es geht um die Frage, ob es rechtens ist, ihm einfach die Büros auf diese Art und Weise zu entziehen. Ob er sie braucht, ist eine ganz andere Frage.
Dass er sie nicht mehr braucht, steht für Finanzminister Christian Lindner außer Frage. Der FDP-Vorsitzende hatte den Entzug der Sonderrechte im Mai ausdrücklich gutgeheißen, es dabei aber ebenfalls vermieden, Schröders Putin-Nähe zu thematisieren.
Je länger die eigene aktive Zeit zurückliegt, desto kleiner muss das Büro sein, weil so viel dienstliche Post wird es dann nicht mehr geben. Und das ändern wir jetzt, bei Schröder jedenfalls auf null.
Dem ganzen Vorgang steht auf die Stirn geschrieben, dass andere Gründe als die anhand der neuen Regeln vorgegebenen für die Entscheidung des Haushaltsausschusses maßgeblich waren, lässt Schröder nun erklären. Fakt ist, dass hinter der Entscheidung des Parlaments allein dessen Verständnis für den russischen Präsidenten stand.
Unser Korrespondent Frank Capellan war das aus Berlin. Und so ungewöhnlich wie ein Ex-Bundeskanzler, der den Bundestag verklagt, so ungewöhnlich ist in etwa auch eine Razzia bei einem Ex-US-Präsidenten. Auch die hat es in dieser Woche gegeben. Durchsuchungen des FBI beim früheren US-Präsidenten Donald Trump. Bisher hielten sich die Behörden bedeckt. Jetzt ist aber der Durchsuchungsbeschluss veröffentlicht worden. Doris Simon in Washington. Ist danach jetzt klarer, was beschlagnahmt wurde?
Schon. Das FBI hat in Mar-a-Lago unter anderem 11 Sätze mit geheimen Dokumenten beschlagnahmt. Das geht aus der Quittung der beschlagnahmten Gegenstände hervor. Die hat ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Florida gemeinsam veröffentlicht mit dem Durchsuchungsbefehl auf Antrag von US-Justizminister Merrick Garland. Donald Trump hatte ja auf seinem sozialen Netzwerk erklärt, er sei auch für die Freigabe. Unter diesen 11 Sätzen mit geheimen Dokumenten ein Satz Dokumente der Geheimhaltungsstufe Top Secret. Streng geheim, darf nur in besonderen Regierungseinrichtungen eingesehen werden. 4 weitere Sätze waren Top Secret, aber die normale Top Secret Stufe, sage ich mal. 3 weitere geheim und dann nochmal 3 als vertraulich. Unter anderem sollen diese Dokumente auch Informationen über den Präsidenten Frankreichs enthalten. Und neben dem gerade genannten 11 Sätzen haben die Agenten insgesamt 20 Kisten mitgenommen. Gegenstände, Ordner mit Fotos, eine handschriftliche Notiz und das ist vor allem interessant hier fürs Inland, das Gnadengesuch von Trumps Verbündeten Roger Stone. Das ist jedenfalls, lässt sich aus der Liste erkennen.
Und um welche Vorwürfe geht es jetzt? Was steht da jetzt im Raum gegen Trump?
Es ging nicht nur um die Frage der unrechtmäßigen Entfernung von Regierungsmaterial. Laut eben der Begründung für die Durchsuchung ging es auch um den Verstoß gegen das Spionagegesetz. Mögliche Straftaten in diesem Zusammenhang. Und dieses Gesetz verbietet die unbefugte Aufbewahrung von Informationen zur nationalen Sicherheit, die den Vereinigten Staaten schaden oder einem ausländischen Gegner helfen könnten. Und dann geht es auch ums Übermitteln oder Verlieren von solchen Informationen. Und es geht um Zerstörung, Veränderung oder Fälschung von Aufzeichnungen in Bundesuntersuchungen. Da sind 2 Aspekte wichtig. Einmal, dass es sich um geheime Verschlusssachen handelt. Da könnte der ehemalige Präsident argumentieren, er als ehemaliger Präsident oder hätte als Präsident fast alles herunterstufen können in der Geheimhaltung. Aber es gibt eben auch ein Gesetz, nach dem Präsidialunterlagen in jedem Fall nur besonders gesichert aufbewahrt werden dürfen, eventuell sogar überwacht. Und das war in einer Residenz wie bei Trump mit einem Nachtclub dabei und einem Hotel natürlich überhaupt nicht der Fall.
Und was heißt das jetzt alles für Donald Trump, der ja zwar noch nicht offiziell erklärt, aber es gilt als offenes Geheimnis, auch mit einer erneuten Präsidentschaftskandidatur liebäugelt?
Schwer zu sagen. Also seine Fans, die an ihm hängen, seine Basis, die wird das nicht beeindrucken. Die werden sagen, ist da alles nur Papierkram, was soll das? Und sowieso eine politische Hexenjagd auf Donald Trump. So stellt er es ja auch selber dar. So haben es ja auch viele Republikaner in den letzten Tagen, auch seine Konkurrenten anklingen lassen. Aber man sieht halt auch die praktischen Folgen. In Cincinnati, in Ohio, hat der Mann versucht, das örtliche FBI-Büro mit Waffengewalt zu stürmen. Er hatte davor eben im Netz zu Gewalt aufgerufen, gegen das FBI nach der Hausdurchsuchung in Trumps Residenz. Der Mann wurde dann, nachdem Beamte unter Feuer geraten waren, nach einer längeren Verfolgungsjagd erschossen. Aber so gibt es eben viele Aufrufe von Gewalt gegen das FBI und so weiter. Mhm. Und ich weiß nicht, ob normal konservative Wähler das gut finden.
Doris Simon war das live für den Deutschlandfunk aus Washington. Vielen Dank. Und jetzt fehlt noch unsere Presseschau. Die hat heute Abend Udo Stiel zusammengestellt und präsentiert wird sie von Marion Meinker.
Wieder beginnt die Presseschau mit einer Personalie und wieder ist es Altbundeskanzler Schröder. Er geht juristisch gegen den Deutschen Bundestag vor. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, formuliert die Magdeburger Volksstimme in ihrem Meinungsbeitrag. Schröder will erstreiten, was ihm als Ex-Kanzler zusteht und genommen wurde, Büro und Mitarbeiter. Er sollte das bleiben lassen. Basta Schröder aber kennt keine Skrupel und macht sich weiter zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt fest, natürlich ist es eine politische Entscheidung des Haushaltsausschusses, dem ehemaligen Bundeskanzler sein Büro samt Mitarbeitern zu entziehen. Sie muss aber im Rahmen des Rechts geschehen und ist auch gerichtlich überprüfbar. Schröder ist gut versorgt. Seinen ruinierten Ruf und seine zerstörte nachwirkende Amtswürde wird er auch auf dem Rechtsweg nicht wiederherstellen können. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit den israelischen Hinterbliebenen des Olympia-Attentats von 1972. Sie wollen der geplanten Gedenkveranstaltung fernbleiben, weil sie das deutsche Entschädigungsangebot für unzureichend halten. Egal, wie man zu den wuchtigen Forderungen der Opferfamilien steht, Deutschland hat die Aufgabe eines gemeinsamen, würdigen Erinnerns ganz offensichtlich unterschätzt. Der deutsche Staat setzt sich nicht zum ersten Mal dem Verdacht aus, dass ihm die Empathie im Umgang mit Terroropfern fehlt. Nach Ansicht der Frankfurter Rundschau kam die Bundesregierung den Opferfamilien mit der Zusage einer umfassenden Aufarbeitung durchaus entgegen. Aber die Bundesregierung, federführend ist hier das Innenministerium, hätte diesen Eklat vermeiden können, wenn es sich früher und beherzter um die Angehörigen, die seit 50 Jahren kämpfen, gekümmert hätte. Dazu hätte ein höheres Angebot gehört und echtes, frühes und beherztes Engagement. Der Einsatz der Bundeswehr in Mali wird unterbrochen. Diese Entscheidung des Verteidigungsministeriums ist nach Ansicht der Badischen Zeitung aus Freiburg falsch. Es mag verständlich sein, dass Ministerin Lambrecht ein Zeichen setzen will. Jedoch ist die Sahelzone zu wichtig für Europas Sicherheit, als dass man sie vernachlässigen oder Wladimir Putin überlassen könnte. Auch deshalb sollte die Mission weitergehen. Für einen endgültigen Abzug der Bundeswehr plädiert hingegen die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Ein Stabilisierungseinsatz ist nur sinnvoll, wenn die Truppe etwas erreichen kann. Dafür braucht es den Willen der lokalen Regierung zur konstruktiven Zusammenarbeit. In Mali ist genau das Gegenteil der Fall. Die Junta will die UN-Soldaten offensichtlich aus dem Land treiben. Es wäre nicht vernünftig, sich dem zu widersetzen. Es gäbe dabei nichts zu gewinnen.
Marion Meinker war das heute Abend mit unserer Presseschau. Die Dürre sorgt in Deutschland für niedrige Pegelstände. Das ist morgen früh eines der Themen in den Informationen am Morgen mit Philipp May, dann mit dem Umweltminister aus Nordrhein-Westfalen, mit Oliver Krischer. Und das war das Journal vor Mitternacht, heute mit Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Jetzt nach den Nachrichten geht es gleich mit Fazit weiter. Ihnen eine gute Nacht.